Auf einen Pott Kaffee mit dem Thüringer CIO Dr. Hartmut Schubert.
Der Podcast rund um E-Government und Digitalisierung aus Ihrem Thüringer Finanzministerium.
Ein sonniges Hallo und herzlich willkommen zum 14. Pott Kaffee. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu unserem Sommerpodcast 2023, wie immer aus dem Thüringer Finanzministerium.
Auch von mir wieder ein Hallo und schön, dass Sie wieder dabei sind, sich für unsere Themen interessieren.
Wir begrüßen heute zwei Gäste zum Gespräch, Frau Sabrina Lorenz und Herrn Stefan Ross. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg ins Amt, aber zum digitalen Amt, also unsere Online-Verwaltung. Viele Behörden haben wichtige Informationen ins Internet gestellt. Man kann Formulare herunterladen oder Anträge ganz online erledigen. Unheimlich praktisch, wenn es funktioniert. Aber so wie die Stufen zum realen Amtsgebäude für Kinderwagen oder Rollstühle ein unüberwindliches Hindernis sein können, so gibt es diese Hürden auch im digitalen Raum. Wie diese digitalen Barrieren überwunden werden können, wie wir leichter zum Amt kommen, darüber wollen wir uns heute austauschen. Wir reden über unseren telefonischen Kanal zum Amt, die 115 Behördennummer. Und wir sprechen über digitale Barrierefreiheit und Inklusion. Ich begrüße Frau Lorenz. Frau Lorenz, Sie sitzen im schönen Münster und wir sehen uns per Videoschalte. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Frau Lorenz, die digitale Welt, das haben Sie uns schon verraten, ist für Sie ein lebenswichtiger Raum. Sei es etwa in Bezug auf Ihre Gesundheit, aber auch Ihre beruflichen Aktivitäten. Beschreiben Sie ein bisschen, was Sie machen. Nehmen Sie uns ein bisschen mit in Ihr Leben.
Sehr gerne. Also mein Name ist Sabrina. Ich bin selbst chronisch krank und schwerbehindert. Und ich bin Aktivistin und Beraterin für Inklusion, Antidiskriminierung und Medizinkommunikation. Das heißt, ich mache vor allem netzpolitische und bildungspolitische Arbeit rund um Inklusion, Barrierefreiheit und Aufklärungsarbeit für Menschen mit Behinderung. Also immer da, wo Menschen mit Behinderung zu tun haben, da setze ich sozusagen an und mache Aufklärungsarbeit. Dadurch, dass ich selber chronisch krank und schwerbehindert bin, habe auch ich in meinem Alltag immer wieder Barrieren und für mich ist tatsächlich das Internet die barrierearmste Art und Weise, an einem Leben teilzuhaben. Und deswegen, ja, freue ich mich auch heute, über diese Videoschalte dazu geschaltet zu sein.
Wir freuen uns auch. Unser zweiter Gast, das ist Herr Rost. Und Sie haben Herrn Rost schon in unserem Vorklapp zu diesem Sommerpodcast gehört. Andere hatten Herrn Rost vielleicht sogar schon persönlich am Telefon. Und ich verrate Ihnen auch die Nummer, wie Sie ihn erreichen. Sie wählen die 115. Herr Rost, aber für alle die, die unseren Vorklapp nicht gehört haben, verraten Sie uns etwas mehr von sich. Was machen Sie bei uns in der Thüringer Verwaltung?
Ja, erstmal nochmal einen schönen guten Tag an alle. Ich freue mich ebenfalls, Gast dieses Podcasts zu sein. Und ich bin Mitarbeiter der 115 Service Center. Und sobald Sie diese Nummer anrufen, dann werden meine Kollegen und ich Sie gerne beraten in puncto Informationen, was Verwaltungsinformationen anbetreffen. Also haben Sie irgendwelche Fragen wegen Personalausweis, wenn Sie den verlängern wollen, dann geben wir Ihnen die Adresse und dann verweisen wir Sie an die jeweiligen Stellen. Ich bin von Geburt an blind und ich freue mich, dass ich Ihnen dann auch so ein bisschen heute den Ablauf auch erklären kann, wie ich mit der Blindentechnik arbeite.
Ja, danke erstmal an Frau Lorenz und Herrn Rost, dass Sie heute hier dabei sind bei dem Podcast und wir werden ja noch im Detail alles Mögliche besprechen, aber Herr Rost, mich würde mal interessieren, wie sieht denn konkret Ihr Arbeitsplatz aus?
Also ich habe eine ganz normale Computertastatur, also schreibe auch ganz normal meine Schreibmaschinenschrift, hatte ich auch damals in der Schule gelernt und habe aber auf dieser oder unter dieser Tastatur ist eine sogenannte Braillezeile, die mir dann quasi das, was auf dem Bildschirm steht, sozusagen dann auch in Punktschrift dann anzeigt. Der Unterschied ist allerdings, dass man quasi mit dem Cursor jedes Mal nach oben und nach unten klicken muss, um dann im Prinzip weiterzulesen. Also es ist nicht so, dass man jetzt den gesamten Bildschirm auf der Zeile sieht.
Herr Rost, herzlichen Dank. Das ist wirklich spannend, zumal Sie ja wirklich auch ganz, ganz viele Sachen beauskunften, was Behördenleistungen und so weiter anbelangt. Deswegen würde ich gern Dr. Schubert fragen. Wir haben schon einiges jetzt zur Behördenrufnummer gehört. Wir sind auch mit verschiedenen Broschüren und Flyern präsent. Aber erklären Sie nochmal für unsere Zuhörer, was es mit dieser einheitlichen Nummer nun wirklich auf sich hat.
Ja, die 115, das ist sozusagen der direkte Draht zu den Behörden in Deutschland. Und wir in Thüringen haben jetzt ein landesweites Service Center eröffnet, wo der Bürger also anrufen kann und wo ihm weitergeholfen wird, wenn er Fragen zur Verwaltung hat. Teilweise auch wenn Online-Angebote da sind im Internet, ist es ja nicht unbedingt so, dass alle damit sofort umgehen können. Auch deswegen brauchen wir die 115 auch in der Zukunft. Und wenn dann mehr und mehr dann die Verwaltung im Internet stattfindet, wird es immer Bürgerinnen und Bürger geben, die das eben halt dort nicht so einfach finden und nicht damit umgehen können. Und da brauchen wir die 115, dass Leute wie Herr Ross dann den Bürgern helfen können, wie sie dann mit die Internetangebote besser nutzen können oder eben gleich eine Auskunft erhalten, die ihnen dann sowieso weiterhilft.
Eine Frage, die sich mir immer stellt, wie kommen eigentlich diese ganzen Informationen zu Herrn Rost? Also welches Wissensmanagement steckt da dahinter?
Na, wir haben sehr umfangreiche Datenbanken, wo vieles hinterlegt ist und den Zuständigkeitsfinder, den man auch im Internet findet. Und im Prinzip wird dort das genutzt, was auch der Bürger nutzen kann, wenn er in der Lage ist, damit umzugehen. Und wenn er es nicht vielleicht gleich findet, dann kann die 115 halt dabei helfen.
Herr Rost, jetzt nehmen Sie uns doch noch mal ganz kurz mit in Ihren Arbeitsraum. Mit wie vielen Kolleginnen und Kollegen sitzen Sie dort zusammen? Wie passiert das? Da klingelt dann einfach das Telefon und Sie gehen ran, sagen, hallo, ich bin Herr Rost.
Wir sind insgesamt 6 Kollegen und es ist so, genau, der Anruf kommt rein. Ich nehme diesen an oder auch einer meiner Kollegen nimmt den an, melden uns mit 115 Service in der Thüringen, also im Recht zumindest. Und dann höre ich mir erstmal an, was die Bürgerin oder der Bürger, was er für ein Anliegen hat. Und dann muss ich quasi rausfiltern, ja, welche Behörde und welche, vielleicht eventuell Stadtverwaltung, sie irgendwie eine Adresse braucht, eine Telefonnummer braucht, Öffnungszeiten braucht. Und diese Informationen gebe ich dann an den Bürger weiter.
Und während der Bürger oder die Bürgerin spricht, suchen Sie dann schon parallel in der Datenbank, oder?
Kommt immer ganz drauf an. Manchmal braucht es dann doch erstmal ein paar Details mehr, um dann suchen zu können. Manchmal passiert es aber auch, dass ich dann schon während der Bürger spricht, ja, dann schon die Daten raussuche, wenn ich dann mir sicher bin, was diejenige für ein Anliegen hat. Ansonsten gebe ich ihm dann auch, wenn mir dann auch klar ist, okay, die und die Nummer braucht der Bürger, dann gebe ich ihm dann auch die Nummer aus. Was vieles war ja aus dem Kopf, also was Ministerien anbetreffen. Aber das ist eine Telefonistenkrankheit während der Ausbildung. Mal einen kurzen, muss ich mal ein bisschen ausholen, mussten wir im Prinzip viele Nummern aus dem Kopf auswendig lernen und das ist so ein bisschen hängen geblieben. Aber es gibt natürlich auch Sachen wie jetzt Stadtverwaltungen oder Gerichte, wo ich dann wirklich dann in die Suche reingehe, dann das Stichwort eingebe und dann dementsprechend dann auch die Nummern ausgebe.
Naja, das würde mich mal interessieren, was sind die häufigsten Fragen, die Sie so bekommen? So vielleicht mal 1, 2 Beispiele.
Also ein Riesenthema war jetzt Anfang Mai, so für die ersten 1, 2, 3 Wochen, würde ich jetzt einfach mal sagen, diese Heizölzuschüsse, das war ein Riesenthema, wo wirklich viele Anrufe gekommen sind, wo man dann aber auch die Informationen bekommen hat, dass es eben Nordline gibt, die ist dann auch eingepflegt worden. Diese Nummer gibt man dann eben raus. Was jetzt im Moment auch sehr viel ist, zum Beispiel, dass viele jetzt auch wegen Berufe Gesundheitswesen zum Beispiel fragen oder wegen Aufstiegs-BAföG, dass man dann im Prinzip die Nummern dann des Fall des Landesverwaltungsamts zum Beispiel rausgibt. Ja, das sind so vielleicht so die häufigsten.
Also scheinbar ein bunter Gemüsegarten, hast du gefragt.
Absolut, ja. Also es geht wirklich quer durch. Daher, also wie gesagt, das geht von Aufstiegs-BAföG über Berufe Gesundheitswesen, über diese Heizölzuschüsse, über ach was weiß ich alles.
Gibt es auch die reinen Leute, die jetzt nur anrufen, um mal Frust abzulassen?
Da gibt es einige, ja. Also gibt's auch, wie gesagt, sehr nette, die sachlich sind. Gibt auch Leute, die nicht so nett sind, die dann auch nur anfangen und rumschreien. Das haben wir auch alles gehabt. Es hat auch die Frage einmal gegeben, was passiert, wenn ich die 115 wähle, kommen auf mich noch zusätzlich Kosten zu? Ja, diese Frage, die stellte sich tatsächlich auch einmal, die selber auch gehabt, wo ich dann auch gesagt habe, nein, das ist nicht so ein ganz normales Ortsgespräch. Interessant, was auch immer ist, man kennt es ja noch von früher, 115 war ja auch mal die Telefonnummer für einen
Rettungsdienst.
Genau. Das ist ja immer noch so irgendwie in den Köpfen drin, wo ich vielleicht auch nochmal darauf hinweisen möchte, dass, wie gesagt, diese 115 eben, wie gesagt, nur für die Behördenauskünfte sind und nicht für den Rettungsdienst. Also dann sollten sie dann schon die 112 wählen. Wie gesagt, das gibt es auch gehäuft. Es hat nochmal einen interessanten Anruf, hatte ich auch tatsächlich mal noch gehabt, jetzt im Juni. Da hatte ein Bürger angerufen, ich glaube irgendwo aus Schmalkalden und aus Meiningen, und der war wohl auch zum Takt auf der Tür gewesen und hat sich wohl auch über die 115 informiert. Und dann hat er mich auch gefragt, ob wir auch Ärzte oder so auch weiter empfehlen würden. Und dann habe ich ihm auch gesagt, nee, dann möchte er dann doch die Kassenärztliche Vereinigung dann entsprechend dann anwählen.
Ja, Sie sehen, die Fragen sind vielfältig und in der Tat, wir waren dieses Jahr beim Thüringentag in Schmalkalden und haben auch über die 115 informiert. Also Sie sehen, das funktioniert und ja, an den Anrufer, falls er uns hört, richten wir doch mal liebe Grüße in den schönen Thüringer Wald. Frau Lorenz, haben Sie schon einmal die 115 gewählt?
Tatsächlich noch nicht. Ich weiß auch noch gar nicht so lange, dass es die überhaupt gibt. Ich weiß auch nicht, wieso diese Information irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Ich weiß aber tatsächlich, dass in NRW das auch möglich ist und auch in Münster selbst, also in der Kommune, wo ich wohne, dass es da auf jeden Fall möglich ist. Ich glaube, dass es aber eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, weil es ist wahnsinnig schwierig, über verschiedene Themen, gerade wenn die ein bisschen komplexer sind, diese Informationen zusammen. Und ich glaube, dass es, gerade wenn wir an das Thema Barrierefreiheit oder Menschen mit Behinderung denken, dass wir auch daran denken müssen, wir sind zwar Menschen mit Behinderungen und wir haben Themen, die gerade diese Aspekte spezifisch betreffen, zum Beispiel Pflegegeld oder verschiedene Versorgungen, die spezifisch unsere Bedarfe mit Behinderungen decken. Aber wir sind ja auch so viel mehr als das. Das heißt, wir haben auch andere Fragen. Ich bin zusätzlich Studentin, das heißt, sowas wie das Thema BAföG wäre für mich interessant. Und es ist wahnsinnig schwierig, all diese Informationen zusammenzusammeln. Und wenn dann natürlich die Ressourcen, wo wir diese Informationen finden, nicht barrierefrei sind, dann macht es das nochmal wesentlich anstrengender. Und deswegen, auch wenn ich es noch nicht genutzt habe, finde ich es eine wahnsinnig sinnvolle und wichtige Sache, dass es das gibt.
Die 115 bietet neben der telefonischen Erreichbarkeit auch über Videochats die Möglichkeit, dass gehörlose Menschen sie nutzen können. Ich denke, das ist auch eine sehr wichtige Sache.
Wir haben gehört, dass neben dem Besuch beim Amt und neben dem telefonischen Weg auch Fragen natürlich über unser Online-Verwaltungsportal gestellt werden können oder dort auch Informationen eingesammelt werden können. Aber wichtig auch bei diesen Online-Angeboten ist das Thema digitale Barrierefreiheit. Ich meine, wir hatten in diesem Podcast schon mal das Thema komplizierte Verwaltungssprache. Vielleicht erinnern Sie sich. Also wir haben darüber gesprochen, wieso Verwaltung immer so schwere Wörter benutzt. Und nun müssen wir auch noch darüber reden, dass neben schweren Wörtern diese auch noch schwer lesbar sind. Insgesamt haben 15% der in Deutschland lebenden Menschen eine Beeinträchtigung. 10% haben sogar eine anerkannte Schwerbehinderung. Herr Dr. Schubert, was tut Thüringen konkret für das Thema digitale Barrierefreiheit? Schwere Wörter und schwer lesbar?
Naja, wir haben erstmal die Rechtsgrundlagen dafür. Das ist einmal die EU-Richtlinie 2016-2012, die da die Grundlage schafft und aber auch das Thüringer Gesetz für den barrierefreien Zugang zu den Webseiten und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen. Und das verpflichtet also alle öffentlichen Stellen, barrierefreien Zugang der Webseiten und der mobilen Anwendungen auch zu gewährleisten. Und deshalb gibt es eine zentrale Überwachungsstelle hier bei uns im Finanzministerium, wo sozusagen die Webseiten der öffentlichen Stellen durchgeschaut wird und dann sozusagen auch darauf angewirkt, dass dort sich was verändert. Denn oftmals ist es ja nicht böser Wille der Anbieter, sondern man denkt einfach nicht dran, weil man selber vielleicht nicht betroffen ist und froh ist, dass man überhaupt eine Webseite irgendwie so einigermaßen hingekriegt hat. Und deshalb ist es zwingend wichtig, dass wir das also kontrollieren und im schlimmsten Fall dann auch geahndet wird.
Wobei Barrierefreiheit ist natürlich immer so ein großes Thema. Wenn man mal wieder konkret, Herr Ross, wir haben ja schon mal sowas gehört wie Screenreader, Untertitel bei Videos und so weiter. Wie funktioniert eigentlich so ein Screenreader? Erklären Sie uns das mal.
Ein Screenreader ist ja im Prinzip dieser Screenreader, der ist ja dafür da, dass er das, was auf dem Bildschirm steht, im Prinzip in dem Falle, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz gesagt, im Prinzip auf die Breitzeile beziehungsweise synchron auch via Sprachausgabe dann wiedergibt. Also was dann im Prinzip auf dem Bildschirm steht, eben auch vorliest. Also nicht unbedingt, wenn man jetzt nicht unbedingt die Breitzeile nutzen möchte, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, dann dementsprechend die Sprachausgabe dann auch zu nutzen, um sich dann die Texte vorlesen zu lassen. Ich persönlich nutze eher die Breitzeile aus dem Grund, weil es dann doch ein bisschen störend ist, wenn man auf einem Ohr dann den Anruf hat und dann auch noch die Sprachausgabe dann bloß quakt, dann ist es schon immer ein bisschen schwierig und anstrengend. Deswegen schalte ich meistens die Sprachausgabe aus und nutze dann die Breitzeile. Also das ist im Prinzip, das Ding nennt man als Screenreader und dieser synchronisiert im Prinzip alles das, was auf dem Bildschirm steht, sowohl in Punktschrift als auch dann in der Sprachausgabe.
Herr Ross, noch eine Frage. Was sind sonst so die schlimmsten Mängel oder Hürden zum Thema Barrierefreiheit von Webseiten?
Was ein Problem ist, tatsächlich PDF-Dateien hatte ich jetzt jüngst schon wieder das Erlebnis gehabt, aus dem einfachen Grund, weil man einfach mit dem Cursor ziemlich schwer sich durchhangeln kann. Es ist also schwer, dann irgendwie Stellen dann auch zu suchen, was man bei Word oder bei Excel dann schon wesentlich besser kann. Und was auch ein Problem war oder auch ein Problem ist, ich bin ja froh, dass das ist ja für dieses Programm, mit dem ich arbeite, dass es da eine barrierefreie Version gibt. Beim Zuständigkeitsfinder, ich hatte es vor die ganze Sache losgegangen ist, hatte ich das auch einfach mal ausgetestet. Und da war ehrlich gesagt, war es ein bisschen sehr unübersichtlich, dann die Informationen einzutragen, die jetzt gerade benötigt wurden. Deswegen bin ich ganz froh, dass es dann doch Möglichkeiten gibt, die Textfelder sichtbarer zu machen, dass man dann die Möglichkeit hat, dann die Eingabefelder dann besser zu sehen. Was eben auch immer ein Problem ist, wenn viel mit Grafik gearbeitet wird oder auch viel mit Bildern, was dann auch die Breitseite nicht hergeben kann oder auch die Sprachausgabe dann schlecht hergeben kann. Das ist dann auch immer sehr problematisch.
Alles klar, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Einblick. Also wir merken auch, interne Verwaltungssoftware sollte barrierefrei sein, dass Sie eben auch einfach gut arbeiten können. Herr Dr. Schubert, ich möchte nochmal den Gesetzesschirm aufspannen. Welche Vorschriften gibt es denn, die sich mit digitaler Barrierefreiheit beschäftigen?
Ich hatte euch mal zwei Vorschriften genannt. Darüber hinaus gibt es noch das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, ein Bundesgesetz oder eben auch in Thüringen das Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Es gibt die UN-Rechtskonvention und dazu hat Thüringen einen Maßnahmenplan erarbeitet. Das war sogar noch mit meiner Aufgabe, weil ich früher ja mal im Sozialministerium Staatssekretär war und in der Zeit haben wir das alles entwickelt. Also da sieht man schon, dass das eine sehr wichtige Sache ist, wo es viele Rechtsvorschriften dafür gibt, aber es am Ende ist entscheidend, wie die Umsetzung erfolgt. Ne? Da kann man viele sind Gesetzestexte machen, wenn es dann am Ende nicht in die Praxis überführt wird, dann nützt das ja niemand was. Ne? Deswegen ist es immer wichtig, darauf hinzuweisen und dass es Überwachungsstellen gibt, die das auch sozusagen, bis das in alle Köpfen so weit rein ist, dass man gar nicht mehr anders denkt, als dass man immer mit an Barrierefreiheit denkt. Das ist bei Baumaßnahmen so, aber eben auch immer mehr bei den Nutzungen des Internets, wo darauf geachtet werden muss.
Frau Lorenz, nehmen Sie uns noch einmal mit. Die Debatte um digitale Barrierefreiheit und Inklusion aus Ihrer Sicht. Was sind da die größten Themen? Worüber sollten wir nochmal nachdenken?
Ich glaube, dass es sehr schwierig ist zu sagen, es gibt die drei Bereiche, über die wir nochmal nachdenken müssen. Gerade klang das ja auch schon ein bisschen an. Digitalisierung ermöglicht Teilhabe und Teilhabe ist auch nach der UN-BRK ein Menschenrecht. Also wir reden hier nicht um irgendwas, was schön ist, dass wir das mal haben, sondern wir reden über Menschenrecht. Und ich glaube, was da besonders wichtig ist, dass in vielen Kommissionen, in vielen Parlamenten, auch im Bundestag und, es sind nicht genügend Menschen mit Behinderungen, die Entscheidungen treffen. Wenn wir darüber reden, dass 40% aller Menschen eine chronische Erkrankung haben und 10% aller Menschen eine anerkannte Schwerbehinderung, dann sollten diese Teile für eine Repräsentativität oder eine Repräsentation auch in den entsprechenden Ausschüssen und Entscheidungspositionen sitzen. Leider ist dem nicht so und deswegen ist die UN-BRK so immens wichtig. Gerade weil es ja nicht diese eine Form von Behinderung gibt, also brauchen wir dieses eine Tool. Also wir haben es ja gerade schon auch so ein bisschen anklingen lassen. Ein Screenreader ist für eine sehbehinderte Person total wichtig. Eine Rampe ist für eine gehbehinderte Person oder eine rollstuhlfahrende Person total wichtig. Für mich ist es digitale Barrierefreiheit, weil egal wie barrierefrei die Welt wäre, wie viele Rampen es gäbe, bin ich immer noch chronisch krank und schwerbehindert. Und wenn mein Körper mich nicht aufstehen lässt, dann lässt er mich nicht aufstehen. Also brauche ich das Internet, um irgendwie Teil an diesem Leben zu haben. Und ich glaube, was immens wichtig ist, ist, dass die UN-BRK versucht, das Spektrum von Behinderungen und von Bedarfen abzudecken. Und das macht es aber auch so schwer zu sagen, wir haben den Masterplan von 3 bis 5 Punkten und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir Barrierefreiheit. Ich glaube, was auch ein zweiter Punkt ist, den ich wichtig empfinde, ist, dass wir bei der ganzen Digitalisierung nicht die Menschlichkeit vergessen sollten. Wir Menschen mit Behinderungen wissen am allerbesten selbst, was wir brauchen, was für uns barrierefrei ist und was wir benötigen, damit wir Teilhabe erleben können. Und für manche Menschen ist es zu sagen, okay, ich möchte das lieber per Mail machen oder ich brauche das in leichter Sprache oder ich brauche das durch einen Screenreader. Und andere Menschen sagen, okay, ich verstehe es am allerbesten und ich kann am besten teilhaben, wenn ich den direkten Menschenkontakt habe, durch ein Telefonat, durch eine Videokonferenz. Und ich glaube, dass es dementsprechend auch relevant ist, all diese Kanäle bespielen zu können und diese Tools auch in ihrer Variabilität und in ihrer Varianz zu nutzen, damit möglichst viele Menschen für sich selber autonom entscheiden können, was brauche ich, damit ich den Zugang zu solchen Informationen bekomme. Und wenn man das zusammenfassen sollte, dann ist es wahrscheinlich, ich glaube, es ist wichtig, dass diese Entscheidungsinstanzen oder Ausführungsinstanzen, die gerade angesprochen wurden, weil es stimmt, es ist wichtig, dass wir Entscheidungen treffen, es ist wichtig, Gesetze zu haben, aber wenn die nicht ausgeführt werden, dann können wir immer noch nicht teilhaben. Aber dass diese Umsetzung eben in verschiedenen Varianten möglich ist und es nicht einen starren Weg von Barrierefreiheit und Digitalisierung gibt.
Und das, sagen wir mal, ist, denke ich mal, im Baubereich ist da wesentlich immer schneller vorangekommen. Also die Ingenieurbüros und so weiter, die planen jetzt schon gar nicht mehr anders. Das ist jetzt in allen Köpfen drin, weil die wissen, dass sie sonst gar keine Baugenehmigung bekommen. Und ich glaube, bei der digitalen Welt sind wir da noch ein Stück weit zurück und müssen da noch aufholen, was die Barrierefreiheit angeht.
Das stimmt, ja.
Oder sie wissen es vielleicht besser als ich. Ich habe so das Gefühl, dass da noch vieles zu tun ist. Weil viele sagen auch, Hauptsache ich habe eine Website und ob die dann jetzt barrierefrei ist, naja, mal gucken. Also das kommt doch mal danach dann.
Doch, das Gefühl habe ich auch. Also ich verstehe zwar den Punkt zu sagen, das ist natürlich anstrengend, irgendwie das Ganze nochmal umzusetzen. Wenn man schon mal eine Website gebaut hat, dann weiß man, dass auch das ganz schön viel Zeit kosten kann. Aber die Frage ist, was steht ja immer auf der anderen Seite? Wenn ich als behinderte Person keinen Zugang zu einer Ressource habe, zu einer Information, zu einer Veranstaltung oder sonst was, dann heißt das immer, du bist hier nicht willkommen, du bist anders und du bist damit weniger wert, weil das ist das Gefühl, was häufig Menschen mit Behinderung bekommen. Wir sind weniger wert, wenn wir weil wir nicht mitgedacht werden. Und dann ist zwar die Barrierefreiheit einzurichten und die Tools dafür zur Verfügung zu stellen, manchmal zeitaufwendig oder kostenaufwendig, aber ich finde, das sollte uns Menschenrecht und Teilhabe definitiv wert sein. Und ich sehe da definitiv, dass verschiedene Websites verschieden weit sind. Ich finde, gerade im Bereich Verwaltung sind wir da schon ziemlich weit. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Social Media gucken, kommt da auch immer mehr zum Glück. Und auf anderen Websites sehe ich teilweise noch gar nichts zu dem Thema.
Vielen Dank, das ist eine sehr spannende Einschätzung. Vielleicht wäre es auch mal zu überlegen, ob nicht barrierefrei auch das neue Normal ist, weil ich sag mal so, das hilft nicht nur wirklich jetzt Menschen mit Einschränkungen. Ich tippe mal das Thema an, versuchen Sie mal ein Video irgendwie im Zug, wenn es rundherum laut ist, zu gucken, dann sind Sie auch einfach froh, wenn Sie einen Untertitel haben. Aber so eine barrierefreie Website, ich tippe mal das Thema an. Es geht um maschinenlesbare Datenformate. Es geht vielleicht auch um das Thema Open Data. Wie findet eine Suchmaschine, also auch eben eine technische Maschine, die Informationen? Woher bekommt eigentlich unsere KI die Informationen? Auch sie muss diese lesen können. Also vielleicht haben Sie auch, also ganz praktisch, haben Sie mal versucht, eine Telefonnummer nachzuschlagen im Netz und dann war da ein Bild und Sie haben versucht, Copy-Paste einfach mal die Telefonnummer in Ihr Telefonbuch einzugeben im Telefon. Das funktioniert nicht. Herr Rost wird das ziemlich gut wissen. Aber auch das hat etwas ganz Einfaches mit dem Thema Barrierefreiheit zu tun. Und gerade liegt ja auch im Entwurf ein neues Gesetz vor, Herr Dr. Schubert, das OZG 2.0. Wie sieht das da eigentlich mit dem Thema Barrierefreiheit aus?
Da müssen wir erstmal vielleicht zum OZG nochmal kommen. Das heißt Online-Zugangsgesetz. Also das heißt, dass die Bürger 24 Stunden, 7 Tage die Woche die Verwaltung erreichen können und die Verwaltung das dann abarbeitet und das Ergebnis letztendlich auch wieder auf digitalen Weg zu den Bürger zurückkommt. Das sollte eigentlich alles bis Ende 2022 erledigt sein. Davon ist nur ein Bruchteil geschafft worden und deswegen gibt es dieses OZG 2.0. Und während das 1.0 Gesetz wenig zur Barrierefreiheit ausgeführt hat, ist das jetzt ganz anders. Da hatten wir also jetzt auch da sehr viel gemacht, also im Gesetz erstmal, dass sozusagen die Barrierefreiheit auch gewissermaßen beim Postfach und so weiter im Mittelpunkt steht. Denn was nützt das, wenn dann der Bürger, der vielleicht eine Behinderung hat, ein Postfach einen Bescheid bekommt, dann kann den aber gar nicht nutzen. Also deswegen ist das ja nochmal eine wichtige Sache, die dann jetzt mit zu beachten ist und mit zu machen ist. Und ich weiß, dass unser Antragsmanagementsystem, die das jetzt auch mit programmiert haben, dass das dann noch barrierefrei wird. Und das ist einfach eine ganz wichtige Sache, dass man da eben auch dran denkt und nicht bloß das OZG an sich erfüllen will, dass man jetzt gesagt, das haben wir jetzt abgearbeitet, sondern dass es für alle Bürgerinnen und Bürger auch nutzbar ist.
Verwaltungsangebote sollen für alle Bürgerinnen und Bürger nutzbar sein. Ich glaube, Verwaltung kann aber immer wieder ein Stück besser werden. Deswegen möchte ich zum Abschluss unserer Gesprächsrunde Frau Lorenz und Herr Ross Sie nochmal fragen. Unser CIO und alle Mitarbeitenden der Verwaltung spitzen jetzt die Ohren. Herr Ross, aus Ihrer Sicht, was könnte Verwaltung, Staat und Politik besser machen? Geben Sie uns einen Impuls mit, bitte.
Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass man versucht, die Formulare auf den jeweiligen Webseiten der Behörden eventuell auf alle Fälle übersichtlicher zu machen, dass einfach die Möglichkeit gegeben ist, dass man sich noch selber zurechtfinden kann, ohne dass man jetzt irgendwie auf fremde Hilfe angewiesen ist. Und dass man auch, ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, ich kriege ja auch ganz gerne mal Post auch von der Stadtverwaltung, wo dann eben auch die Problematik ist, dass man dann wahrscheinlich erstmal jemanden braucht, der einem eventuell vorlesen kann. Ich meine, es gibt Möglichkeiten, mit Lesesystemen natürlich ganz einzulesen, aber dann auch nicht mehr die Zeit dazu. Deswegen hat man immer das Problem, dass man erstmal jemanden braucht, der einem das Dokument erstmal vorliest, den Brief, anstatt man vielleicht irgendwie die Möglichkeit dann hat, vielleicht das Ganze digital irgendwie auch dann selber zu lesen, beziehungsweise auch ausfüllen zu können. Ja, es gibt ja, man hat ja so Sachen, ich nehme mal ein Beispiel, ich kriege einmal im Jahr eine Überprüfung für mein Blindengeld. Ich nenne jetzt nicht das Wort Sinnesbehindertengeld, nenne ich jetzt bewusst nicht. Und da ist immer das Problem, man muss einige Sachen ausfüllen und das kann man eben alleine nicht. Ja, dann braucht man einfach dann Fremdhilfe und dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn man eine Möglichkeit hat, dass man das Ganze irgendwie dann digital irgendwie einem zur Verfügung stellt per Mail oder so, dass man dann das Ganze halt per Mail dann schickt und ausfüllt.
Wir nehmen also mit, keine Papierpost fürs Blindengeld?
Genau.
Alles klar. Herzlichen Dank. Frau Lorenz, was möchten Sie uns noch mitgeben?
Ich glaube, ich würde gerne noch einmal auf den Bereich der Selbstbestimmung eingehen. Also das heißt, dass wir Menschen mit Behinderung die Möglichkeit bekommen, selber auszusuchen, auf welche Art und Weise wie wir unsere Informationen bekommen. Also dass wir bei Terminen vielleicht auch rein anklicken können, ich brauche einen barrierefreien Zugang. Oder dass, wenn ich einen Termin im Amt habe, dass ich zum Beispiel auswählen könnte, okay, dafür brauche ich jetzt eine DGS-Dolmetschung. Also, dass die Inklusion von für uns gemacht wird und wir nicht immer dafür selber zuständig sind. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir mitentscheiden und mitberaten und mitsagen, das brauchen wir und so kann Inklusion funktionieren. Denn wenn wir nicht mitentscheiden können oder nicht mitreden können, wie Politik funktioniert, wie unser Staat aufgebaut ist, wenn wir nicht mitgedacht werden und wenn wir nicht mit selbst denken dürfen, dann fördern wir eine Separation, die es in diesem Land häufig noch gibt. Und diese Separation führt auf unserer gesellschaftlichen Ebene zu sehr viel Ableismus, also der Diskriminierung gegenüber Menschen mit Behinderung. Und das geht dann so ein bisschen über diese Verwaltungsebene hinaus und vielmehr auf diese Gesellschaftsebene. Aber wenn wir von vornherein mitgedacht werden, wenn wir von vornherein auch nicht behinderte Menschen zum Beispiel sehen, okay, da könnte man eine Gebärdensprachdolmetschung anklicken oder leichte Sprache, dann werden wir sichtbarer, denn wir sind viele und wir sind nicht alleine und viel zu häufig fühlt sich das aber noch so an. Und damit wir Menschen mit Behinderung mehr Teil von Gesellschaft werden und das Thema Inklusion mehr in die Mitte unserer Gesellschaft kommt, müssen wir sichtbarer werden. Und dann sind da schon Stellschrauben, die in der Verwaltung möglich sind, damit Inklusion und Menschen mit Behinderung eben mehr Sichtbarkeit bekommen und damit auch mehr Teilhabe und damit auch mehr Menschenrechte. Und diese gesellschaftliche Ebene kann zum Beispiel auch dann angeschnitten werden, indem Inklusion, Anti-Ableismus, also Antidiskriminierung Teil von Schulbildung wird. Und auch das würde dazu führen, dass wir mehr Teil von Gesellschaft werden. Und wenn dann wir Menschen in Berufe kommen und das von Anfang an aber gelernt haben, wissen wir von Anfang an, Menschen mit Behinderung und ihre Bedarfe mitzudenken. Und ich glaube, dass es dann so eine Überschneidung gibt und sich das wechselseitig bedingt.
Ja, ich sag mal, mit der Verwaltung nochmal vielleicht zurückzukommen. Wir hatten ja oft über das Thema Registermodernisierung geredet, ein schwieriges Wort, aber das würde jetzt auch dazu beitragen, was Ross schon gesagt hat, wenn sie gar nicht mehr so viel machen müssen, sondern die Verwaltung das selber alles erledigen kann, weil sie auf andere Datenbanken zugreifen kann und so weiter. Das würde gerade Menschen mit einem Handicap vielleicht sogar noch mehr nutzen, weil das die noch viel aufwendiger ist, das alles zu organisieren. Also das ist auch eine Sache, die nicht, die sozusagen allen nützt, aber die dringend voranzubringen ist, damit die Verwaltung sozusagen auch diesen Dienstleistungsgedanke mal wirklich leben kann. Also, dass die Verwaltung dazu da ist, den Menschen das Leben leichter zu machen und nicht neue Hürden aufzubauen. Ne?
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute wirklich gelernt, das Leben und die Bedarfe sind vielfältig und der digitale Raum bietet viele Chancen, das Leben einen Raum zu geben, vor allen Dingen auch für Sie, Frau Lorenz, aber auch, um uns eben auszutauschen und das am besten ohne Hürden. Wenn also auch Sie etwas zu diesem Thema sagen und uns schreiben wollen, teilen Sie uns das gern mit, zum Beispiel über X, ehemals Twitter. Sie erreichen uns über den Kanal unseres CIO, CIO-Thüringen. Aber Sie erreichen uns natürlich auch per Mail oder natürlich per Telefon. Wir haben heute gelernt, die erste Auskunftsstelle für einfache Behördenanfragen ist die Telefonnummer 115, da mit Herrn Rost und seinen Kolleginnen und Kollegen oder eben auch über unser Verwaltungsportal verwaltung.thüringen.de. Bei Frau Lorenz können Sie im Übrigen gern im Internet vorbeischauen. Und falls Ihre Kulimine jetzt noch verbogen ist, alle Links und wichtigen Informationen haben wir für Sie in die Beschreibung unter diesem Podcast gepackt. Dr. Hartmut Schubert und ich freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Aus unserer Runde geht ein ganz herzlicher Gruß an Sie. Ich würde sagen, behalten Sie einen kühlen Kopf in dieser sommerlichen Hitze. Denken Sie barrierefrei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus dieser Runde.
Tschüss.
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 Auf einen Podcafé mit Dr. Schubert. Eine Produktion des Thüringer Finanzministeriums. Weitere Informationen finanzen.thüringen.de.